SWR 2 Forum.
Weibliche Übernahme, machen Frauen das bessere Theater? Am Mikrofon ist Marie-Dominik Wetzel. Sogar die New York Times berichtete, als die neue Schauspieldirektorin am Badischen Staatstheater in Karlsruhe, Anna Bergmann, ankündigte, in ihrer ersten Spielzeit ausschließlich Regisseurinnen zu engagieren. Frauen sind an deutschen Theatern immer noch deutlich unterrepräsentiert. Auf der Bühne und hinter der Bühne. Als Autorinnen, Regisseurinnen, Spartenleiterinnen und als Intendantinnen sowieso. Nur gut ein Fünftel der deutschen Theater werden von Frauen geleitet. Woran liegt das? Sind die Theater noch eine männliche Bastion, die besonders starre hierarchische Strukturen hat und Frauen systematisch benachteiligt? Und was verändert sich, wenn Frauen Theater machen? Am Badischen Staatstheater Karlsruhe, das in diesem Jahr sein 300-jähriges Bestehen feiert, sind 4 Direktorinnen mit ihren Teams angetreten, um zu zeigen, dass es anders geht. Darüber wollen wir in den nächsten 45 Minuten sprechen. Ich begrüße dazu Anna Bergmann, Schauspieldirektorin am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Frau Bergmann, war es denn schon früh Ihr Berufsziel, am Theater einen Leitungsposten zu übernehmen?
Ich kann diese Frage mit Nein beantworten. Weil ich eigentlich gerne Balletttänzerin geworden wäre in früher Kindheit. Aber irgendwann, nachdem ich Regie studiert habe und den Beruf auch einige Jahre ausgeübt habe, habe ich gemerkt, dass ich große Lust habe, mehr Verantwortung zu übernehmen, als nur für eine jeweilige Inszenierung an einem Theater.
Mein zweiter Gast ist Uta Christine Deppermann, künstlerische Betriebsdirektorin und stellvertretende Operndirektorin am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Frau Deppermann, Sie haben Musikwissenschaften und Theaterwissenschaften studiert. Hat denn die Tatsache, dass Sie dann Betriebsdirektorin geworden sind, etwas damit zu tun, dass Sie meinten, es als Frau in diesem Bereich vielleicht leichter zu haben?
Das ist eine interessante Frage. In der Tat habe ich erst mit beidem angefangen, bei den Dresdner Musikfestspielen sowohl Dramaturgie als auch Betriebsbüro, weil bei Festspielen macht man alles. Bin dann eher wie die Jungfrau zum Kind zum Theater gekommen, indem mich die Landesbühnen in Radebeul gefragt haben, ob ich als Chefdisponentin einsteigen will. Das habe ich dann gemacht und habe dort zum ersten Mal wirklich erfahren, wie auch Frauen Frauen fördern können. Habe eine wunderbare Verwaltungsdirektorin gehabt, die vom ersten Tag an mich sehr bestärkt hat, Dinge anzustoßen, neu zu machen, anders zu machen und mich sehr gefördert hat. Und das ist ein für mich nachhaltiges Erlebnis gewesen, wie Frauen auch Frauen fördern können.
Als Dritten in unserer Runde darf ich Ulrich Kuhn begrüßen, Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Intendant des Deutschen Theaters Berlin. Herr Kuhn, sind Frauen an deutschen Theatern strukturell benachteiligt?
Wenn man die Zahlen anguckt, muss man das bestätigen. Es gibt ja diese Untersuchung vom Deutschen Kulturrat und wenn man das anschaut, ist das so.
Schauen wir ans Badische Staatstheater in Karlsruhe. Der Generalintendant Peter Spuhler hat gesagt, er hätte erkennen müssen, dass sich Qualität eben nicht immer von alleine durchsetzt und Frauen gezielt gefördert werden müssen. Und so hat er gleich 4 neue Direktorinnen eingestellt, im künstlerischen Betriebsbüro, in der Oper, im Volkstheater und im Schauspiel, nämlich Sie, Frau Bergmann. Und Sie haben Ihren Amtsantritt auch gleich verknüpft mit der klaren Ansage, eben in der ersten Spielzeit ausschließlich Regisseurinnen zu engagieren. Wie waren denn die Reaktionen darauf?
Tatsächlich waren die Reaktionen sehr positiv, muss ich sagen. Also es gab wenige negative Kommentare auf dem Forum Nachtkritik, die teilweise auch so ein bisschen unqualifiziert wirkt, möchte ich jetzt gar nicht zitieren. Aber in der großen überregionalen Presse und auch regional hier in Baden-Württemberg wurde das extrem positiv aufgefasst. Also ich habe ein sehr tolles Feedback bekommen, auch jetzt die erste Hälfte der Spielzeit. Und ich bin sehr, sehr glücklich über die Arbeiten, die wir bisher zeigen konnten, wie sich das Ensemble auch eingestellt hat auf den Fakt, dass da tatsächlich immer eine Dame unten sitzt und sagt, was zu tun oder zu lassen ist. Und ja, ich bin sehr froh.
Waren Sie denn überrascht, dass es überhaupt so ein großes Medienecho gab? Ich meine, man muss ja die Frage stellen, wenn es nur Männer gewesen wären, hätte es wahrscheinlich nicht einmal jemand bemerkt.
Das ist das Verrückte tatsächlich, glaube ich. Als Herr Weber, glaube ich, in Frankfurt den Spielplan verkündet hat mit, glaube ich, einer inszenierenden Frau auf der großen Bühne keine, hat das überhaupt niemand bemerkt. Und bei uns war das wirklich ein Aufschlag, sondergleichen. Also ich habe schon damit gerechnet, dass das eine Aufmerksamkeit bekommt, dass wir aber auch Nacheiferer haben, wie beispielsweise die Tate Modern jetzt, die nur ein Jahr lang Frauen ausstellt. Das macht mich richtig stolz und ich finde es super, dass das tatsächlich ja so eine Resonanz auch hat. Und dass dieses Thema eben auch so diskutiert wird und die Wahrnehmung dafür nochmal ganz anders geschärft wurde durch so eine politische Entscheidung, die es ja schlussendlich auch ist.
Wie ging es Ihnen, Herr Kuhn? Waren Sie überrascht über diese vielen Reaktionen?
Nee, war ich auch nicht. Es ist ja so, dass dieser Entschluss von Frau Bergmann, das so zu machen in Karlsruhe, sie hat es ja gerade selber gesagt, eingebettet in eine große gesellschaftliche Bewegung, also die Frage der Geschlechtergerechtigkeit, die MeToo-Debatte. Das ist ja eine breite gesellschaftliche Diskussion. Und wobei ich natürlich, das ist jetzt ein Beispiel, schon darauf hinweisen muss, dass diese 30% hier in Berlin, wurde das auch mal vor kurzem untersucht, die 30% Frauenanteil unter den Regisseurinnen oder unter den Regisseuren und Regisseurinnen, das ist schon also weiter verbreitet als jetzt nur beim Deutschen Theater, und es gibt auch höhere Anteile, also es schwankt hin und her. Und es gibt ja auch die Bewegung Quote Regie, die sich auch um diese 50% bemüht. Ich würde ja, weil Sie vorher das so sagten, jetzt nicht so grundsätzlich sagen, alle Männer sind hierarchisch, alle Frauen sind nicht hierarchisch, alle Männer sind autoritär, alle Frauen sind partizipativ. Das ist ja schwer zu sagen. Aber die Feststellung, dass zu wenig Raum da ist und dass da erweitert werden muss auf verschiedenen Ebenen, die ist einfach berechtigt. Und insofern ist es so ein starker Auftritt oder eine starke Setzung wahrscheinlich auch wichtig, um nochmal andere zu sensibilisieren, um zu sagen, um nochmal genauer hinzugucken, was machen wir eigentlich.
In Karlsruhe, Frau Deppermann, kam jetzt der Anstoß aus der Sparte Schauspiel. Wie wurde darüber bei Ihnen in dem künstlerischen Betriebsbüro gesprochen oder auch in der Musiktheatersparte?
Nun hatten wir zur Eröffnung dieser Spielzeit mit Verena Stoiber und der Neuproduktion Freischütz ebenfalls eine Frau am Regiepult. Und im Musiktheater ist es wirklich noch so, dass die Frauen am Regiepult durchaus noch die Unterzahl sind. Und ich erinnere mich, als vor 30 Jahren Ruth Berghaus, eine der ersten Frauen, damals noch aus dem Osten kommend, über den Eisernen Vorhang in Freiburg ihre erste Cousine gemacht hat, dass das durchaus ein Aufreger war.
Frau Bergmann, was verändert sich denn, wenn Frauen Regie führen? Lassen Sie uns das doch mal näher anschauen. Geht das schon bei der Stückauswahl los?
Das mit der Stückauswahl, das ist ja immer ein bisschen ein Prozess, der zwischen den Künstlerinnen und der Dramaturgie stattfindet. Also das passiert natürlich in Zusammenarbeit mit dem Dramaturgie-Team.
Aber in dem Fall ist es ja so, dass auch die Dramaturgie und die Leitung weiblich besetzt ist. Prägt das die Stückauswahl?
Das prägt auf jeden Fall die Stückauswahl. Und natürlich achten wir auch darauf, dass die weiblichen Darstellerinnen im Ensemble auch neue und große spannende Aufgaben haben, ja, was sie zu spielen bekommen. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass ich jetzt nicht sage, es muss unbedingt immer ja ein feministischer Stoff sein oder es muss nicht immer etwas sein, wo die Frauen ausschließlich im Zentrum stehen. Ich finde, das ist Teil des Spielplans, aber ich finde, es kann nicht nur zugunsten einer Geschichte gehen oder nur auf Frauen gemünzt sein. Ich glaube, das wäre ein bisschen langweilig auch für die männlichen Zuschauer. Ich möchte ja die auch einladen und interessieren für unsere Sachen, die wir machen.
Aber Sie haben einen wichtigen Punkt auch angesprochen, nämlich die Rollen für Frauen. Das war ja auch ein Punkt, der immer wieder diskutiert wurde. Warum gibt es weniger Rollen für Frauen, weniger spannende, weniger große Rollen, vor allen Dingen auch für ältere Frauen? Das sind ja Themen, die da alle mit hochkommen, Herr Kuhn.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, es ist kein Automatismus. Ich habe ja viele, viele Frauen als Regisseurinnen. Es ist nicht so, dass automatisch Frauen wieder Frauen inszenieren wollen. Mhm. Also das wäre eine zu einfache Darstellung. Also die Frau wünscht sich die Frau, die wiederum das Frauenthema macht und das dann wiederum den Männern verklickert. Mhm. Das ist zu schematisch. Das geht kreuz und quer. So wie man extrem autoritäre Frauen am Regiepult hat und dann aber auch extrem durchlässige und bei den Männern auch. Es gibt vielleicht Trends. Das würde ich auch sagen. Und diese Trends sind vielleicht so, dass das, was man so weiblich konnotiert, also das Kommunikativere, das Sozialere, das Vermittelndere, das Zuhörendere und trotzdem eine eigene Meinung haben und so weiter, das stimmt. Aber im Einzelfall oder in der einzelnen Situation ist es doch sehr, sehr unterschiedlich. Und die Verteilung von Rollen und das Angebot von Rollen, das ist ein historisch gewachsenes Problem, ist ja klar, das sagen mir auch meine Schauspielerinnen immer wieder und ich beobachte es ja auch selber, dass sie sagen, in der Dramengeschichte ist es im Großen und Ganzen so, dass Frauen immer reagierend sind. Also Frauen beten irgendwelche Männer an, die sie dann wollen oder nicht. Oder also Käthchen von Heilbronn oder Gretchen und so weiter. Und mir haben schon öfters die Schauspielerinnen gesagt, das nervt mich so langsam. Die spielen auch gern Männerrollen, weil sie da mal eine andere Aufgabe haben. Das ist jetzt natürlich auch nicht hundertprozentig stimmig. Das ist ein Trend. Also Frau Bergmann hat ja gerade Nora und Hedda Gabler gemacht. Das sind sehr starke Frauen oder stark werdende Frauen. Also es gibt tausend Ausnahmen und andere Prägungen. Aber der Trend in der ganzen Dramenliteratur ist doch eher so, dass sich Frauen um Männer drehen. Und insofern muss man übrigens auch in der Gegenwart sehen, wo sehr viele Frauen jetzt Stücke schreiben. Wir machen ja Autorentheatertage und Autorinnentheatertage und da mehr und mehr Frauen schreiben Stücke, mehr und mehr Frauenstücke werden gespielt. Und das heißt aber nicht automatisch, dass mehr Frauenrollen rüberkommen. Die Tendenz ändert sich, aber das ist so, ich würde sagen, nach und nach aufzuholen.
Aber die Einstiegsinszenierung von Anna Bergmann war eben dieser große Ibsenabend mit den starken Frauenfiguren. Und man hat, würde ich jetzt mal behaupten, gemerkt, dass da eine Frau inszeniert hat. Was war Ihnen wichtig, Frau Bergmann? Wo würden Sie sagen, das ist Ihre Handschrift und das ist die Handschrift einer Regisseurin?
Also ich kann immer sagen, das ist natürlich meine Handschrift und ich bin per Zufall eine Frau. Aber in dem Fall bei dem Ibsen ging es mir hauptsächlich erstmal darum, das neue große Ensemble zu präsentieren. Und deswegen diese Verschränkung von drei Ibsen-Stücken auf drei verschiedenen Zeitebenen. Und natürlich aber die drei weiblichen Hauptfiguren in ihren ganzen Facetten zu zeigen. Und dann ist das, glaube ich, schon der Punkt, wo man sagt, dass es die weibliche Auseinandersetzung, dass ich diese Zeitreise quasi, dieses aus den 50er Jahren, diesen Befreiungsschlag bis in die Jetztzeit zu zeigen und diese Entwicklung von diesen unterschiedlichen Frauen, das war eigentlich das Hauptanliegen natürlich.
Starke Frauen haben Sie draus gemacht, auch teilweise. Und auch eben diesen Brückenschlag von der Vergangenheit zur Jetztzeit, wo man sieht, was sich alles verändert hat für die Frauen, aber eben auch, was sich nicht verändert hat.
Ganz genau. Also Hedda Gabler, wenn man sagt, ja, die ist ja verankert, die Inszenierung verankert sie in den 80er Jahren, da war das tatsächlich noch vieles in den Kinderschuhen, wenn man sagt, sie als Künstlerin oder nicht anerkannte Künstlerin leidend an einer Depression, weil sie eigentlich finanziell in Abhängigkeit lebt von einem Mann. Dann aber die Frau vor mir, die sagt, ich bin so frei und mein Mann lässt mir alle Freiheiten der Welt, damit auch nicht wirklich zufrieden und glücklich ist. Eigentlich, wann sind die Frauen glücklich und zufrieden? Ich weiß es nicht, ich bin es selten, strebe aber sehr danach.
Frau Deppermann, wie ist das im Musiktheater? Kann man das vergleichen mit dem Schauspiel? Ist da auch so viel Aufbruch zu spüren?
Lassen Sie mich noch einmal kurz zurückkommen auf das, wie Frauen inszenieren und wie Frauen sehen. Bei unserer Freischütz-Inszenierung von Verena Stoiber, die ja auch mit dem Ring Award ausgezeichnet worden ist, ist mir zum ersten Mal, obwohl ich das Stück gut kannte, so deutlich geworden, wie sie die beiden Frauen gegeneinander abgesetzt hat. Das junge Entchen, die von der Stadt kommt, die selbstbewusst ist, die im Herrenpyjama daherkommt, die auf diese dörfliche Welt trifft, und eine Agathe, die eben ganz in diesem noch sehr dörflich geprägten Welt verhaftet ist und als Messdienerin dort wirklich in diese offensichtlich dienende Rolle geht. Und ich habe noch nie diese beiden Frauengestalten so klar gegeneinander abgegrenzt gesehen. Und das fand ich schon, wie soll ich sagen, einen weiblichen Blick darauf, der nochmal eine ganz andere Welt eröffnet hat in einem Stück, das man an sich kennt. Und das fand ich einen sehr, sehr interessanten Moment, wie Frauen, glaube ich, schon anders auf die Welt auch schauen und uns auch nochmal diesen anderen Blick auch sehr schön vermitteln können.
Wir haben vorhin anklingen lassen, dass es aber auch eben in der Art, auch der Vermittlung, zum Beispiel auch in der Art, auf das Publikum zuzugehen, besser zuzuhören, offener zu sein, auch im Ensemble, dass es da durchaus Unterschiede gibt. Würden Sie das bestätigen, Frau Bergmann?
Also ich kann sagen, ich liebe den Kontakt mit dem Publikum. Also ich finde das immer wieder sehr interessant, Feedback einzuholen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen über eine Inszenierung, aber auch im Vorfeld. Ich hatte jetzt gerade in dieser Woche einen Talk mit der neuen Gleichstellungsbeauftragten Verena Meister, die war bei uns im Theater und wir hatten eben ein Gespräch, die haben die ganze Zeit Frage-Antwort. Also das war eine ganz angeregte Diskussion zu diesen ganzen Thematiken. Also ich finde das auch ein Format, was wir auf jeden Fall weiterführen wollen. Anregungen immer gern und auch im Kontakt sein mit den Leuten, für die wir das Theater machen. Ich lerne das jetzt ja gerade noch. Und fand früher als Regisseurin es immer ganz, ganz schrecklich, wenn Zuschauer in den Proben sitzen und dann womöglich noch mit mir reden wollen. Jetzt gerade in der neuen Position merke ich, wie sinnvoll das auch ist oder wie wichtig das auch ist. Und das führen wir einfach auch so weiter.
Also da würde ich zum Beispiel eine andere Beobachtung machen. Also Sie kommen ja gerade aus einem Theater, ich weiß gar nicht, ob es einen Intendant gibt, der publikumaffiner ist als Peter Spuhler und sein Chefdramaturg. Das sind die Oberkommunikatoren im deutschen Theater. Und da gibt's auch viele andere Männer. Also die Frage, wie man aufs Publikum zugeht, das sind ja wieder dann auch so gefühlte Fragen, wie man überhaupt beziehungsfähig ist oder wie man eine Sache verkauft, wenn man es kälter beschreiben will. Ja. Ich würde es eher so wie eine Beziehungsarbeit beschreiben. Und das liegt Frauen wie Männern, glaube ich, mehr oder weniger am Herzen. Es gibt einfach Menschen, die künstlerisch eher sich auf ihr Werk konzentrieren. Mhm. Und dann gibt's andere, die im Grunde auch permanent beschäftigt sind, dieses Werk an andere Menschen hinzubringen. Das sind sehr unterschiedliche Energien, die sind, glaube ich, sehr ähnlich verteilt. Ich finde aber was anderes nochmal wichtig, zum Beispiel innerhalb der Häuser, die Aufmerksamkeit auf Familienkonstellationen. Was heißt das, kleine Kinder zu haben? Welche Schutzräume braucht das? Braucht's das überhaupt? Oder muss die Kunst sich einfach breit machen und darüber wegwalzen? Da würde ich sagen, haben zum Beispiel meine Dramaturginnen oder Regisseurinnen oder Schauspielerinnen eine viel deutlichere Beschreibungskraft und auch natürlich einen Erfahrungsraum, obwohl, wie wir ja wissen, dass jetzt sich etwas verändert, aber trotzdem gibt's eine stärkere Nähe der Frauen auch in der Betreuung zu den kleinen Kindern. Wir haben zum Beispiel sehr viele Babys und kleine Kinder in unserem, also praktisch unsere Schauspielerinnen, Dramaturginnen und so weiter. Und da fand ich das schon sehr wichtig und da ist der Blick auch sehr wichtig und die Interessensbeschreibung sehr wichtig von weiblicher Seite.
Also das ist bei uns ja auch so, genau, da kam nämlich beispielsweise eben bei dieser Diskussionsrunde die Frage auf, und gibt es denn einen Stillraum in Ihrem Theater und gibt es denn eine Kita? Und wir planen langfristig jetzt auch eine Kita, weil es ist ja ein großer staatlicher Betrieb, weil viele Regisseurinnen eben nicht arbeiten, weil sie die Entscheidung haben zwischen, bin ich Mutter, schaffe ich es mit meinem kleinen Kind zu reisen? Wie ist die Möglichkeit? Ich bin sehr selber betroffen. Ich habe ja gerade bei Herrn Kuhn am Theater auch inszeniert und hatte meinen Louis eben mit dabei, gerade 3 Jahre alt geworden. Und dann geht's natürlich darum, kriege ich eine Theaterwohnung, wo auch meine Mutter, die das Kind tagsüber betreut, dann mit wohnen kann mit dem Kleinen. Das macht das Theater dann eben auch möglich. Aber das sind eben die Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen, damit man Kunst machen kann, damit man arbeiten kann, ja.
Genau, und gucken wir auf die Bedingungen hinter der Bühne. Mhm. Sie sind ja auch angetreten, um da einiges zu ändern, weil Sie eben gesagt haben, wenn mehr Frauen auch am Theater arbeiten sollen, dann müssen wir auch gucken, was wir vielleicht in den Strukturen ändern. Und eine ganz wichtige Veränderung ist, glaube ich, dass Sie gesagt haben, Sie wollen nicht alleine die Spartenleitung übernehmen, sondern Sie wollen das ein bisschen auf mehreren Schultern verteilen. Sie kommen mit einem Team. Wie funktioniert das? Was für Erfahrungen haben Sie? Wie verteilt man sinnvoll Arbeit? Wie arbeitet man da sinnvoll in einem Team?
Also es ist so, dass wir quasi wie ein Dreierteam sind. Die Anna Haas, die ist meine Stellvertreterin und ist auch natürlich Dramaturgin für Produktionen. Und die kümmert sich eben um solche Dinge wie Disposition. Geht zu den Sitzungen, zu den Spartenleitersitzungen, wo ganz viele organisatorische Dinge besprochen werden. Das ist ihr Hauptaugenmerk, worauf sie sich konzentriert. Und dann gibt es die Kollegin Sonja Walter, jetzt gerade frisch Mutter geworden im Dezember. Das heißt, ich hatte gar nicht so lange das Vergnügen mit ihr. Jetzt habe ich schon wieder eine Stellvertreterin oder eine Schwangerschaftsvertretung. Das ist die Stefanie Frauwallner. Und die kümmert sich um die Verträge und die finanziellen Sachen, hat sie quasi im Blick. Ich bin mit den beiden permanent über alles in Kontakt. Also wir haben quasi eine Dauerstandleitung und haben regelmäßig Sitzungen, Treffen, mehrmals die Woche, wo wir uns immer wieder abgleichen, was ist der Stand der Dinge. Und ich habe quasi sozusagen die Gesamtverantwortung, künstlerisch sowieso, aber eben natürlich auch, wenn Schulden gemacht werden, dann muss ich das auf meine Kappe nehmen und dann final natürlich auch entscheiden, wie gesagt, wir sind permanent im Austausch. Es ist eine sehr gute Art der Kommunikation, die wir miteinander haben. Und
haben Sie dadurch auch mehr Freiräume?
Naja, ich habe die Zeit zu inszenieren. Wissen Sie, ich mache ja Minimum 2 Inszenierungen am Badischen Staatstheater und auch außerhalb habe ich natürlich die Möglichkeit, noch zu arbeiten. Sonst wäre zum Beispiel jetzt gerade Persona am Deutschen Theater in Berlin gar nicht möglich gewesen. Und deswegen bin ich sehr froh über diese Konstellation. Wir verstehen uns auch privat sehr gut. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir eine unglaubliche Wertschätzung füreinander haben und ja, uns auch sehr gut ergänzen.
Wie sieht's mit der Arbeitsteilung bei Ihnen aus, Frau Deppermann, oder auch mit der Work-Life-Balance?
Naja, ich komme aus dieser komischen, kinderlosen Generation. Also mir ist zu Berufsanfang ist mir ganz klar gesagt worden, du musst dich entscheiden. Das ist jetzt 30 Jahre her.
Also zwischen Kind und Beruf.
Ist mir damals ganz klar gesagt worden, ich habe vor meinem Studium noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Am Ende der Ausbildung ist mir vom damaligen Unternehmen angeboten worden, für 3 Jahre ins Ausland zu gehen und ein Management-Trainee zu machen. Aber mit dem ganz klaren Hinweis darauf, wir sind gerne bereit, in Sie zu investieren, aber dann kommen Sie nicht in den nächsten 3 Jahren mit einem Kind an. Das ist auch so ausgesprochen worden. Das ist nicht so lange her und das ist diese komische kinderlose Generation, der jetzt vorgeworfen wird, dass sie für die Rentenlücke verantwortlich ist. Zum Thema Frauenquote bin ich sehr, sehr davon überzeugt. Peter Spuhler sagte ja auch, als er uns Frauen vorstellte, dass es notwendig ist, dass man sie fördern. Deswegen würde ich da seiner Meinung sie sehr unterstützen und sagen, wir müssen eine Frauenquote haben in bestimmten Bereichen, weil wir sehen jetzt ja in der Wirtschaft, wie weit wir mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung kommen, nämlich keinen Schritt weiter. Mhm. Umgekehrt möchte ich aber auch gerne meine Kolleginnen sozusagen auch ermutigen, auch Verantwortung zu übernehmen und auch den Schritt zu gehen. Natürlich ist der Schritt in eine Leitungsposition auch ein Schritt in die Wildbahn und aus dem geschützten Raum. Und da musst du dich unter Umständen mit der gleichen Keule wie die Jungs bewaffnen und dich da eben auch durchschlagen. Ich habe zur Frauenquote das war auch am Anfang meiner Berufszeit, saß ich bei einem Verwaltungsdirektor, sollte meine Gage besprechen und den Inhalt meines Vertrages. Und der begrüßte mich sehr generös mit den Worten, wissen Sie, Frauenquote finde ich klasse. Ich stelle immer wieder gerne Frauen ein. Wissen Sie warum? Da bekomme ich fürs gleiche Geld die bessere Leistung.
Wahnsinn, auch wieder mal. Nicht
und
zu glauben.
Ich saß da mit meinen Anfang 30 und musste mich echt am Stuhl festhalten, um dem nicht über den Schreibtisch zu springen und dachte mir, das sind diese 20-25%, die wir weniger verdienen, weil wir bereit sind, fürs gleiche Geld die bessere Leistung zu bringen. Das ist wieder typisch Frau, dass wir glauben, die Anerkennung müssen wir uns erarbeiten und wir müssen sozusagen nur irgendwie funktionieren und dann wird uns schon jemand lieb haben und dann kriegen wir auch ein bisschen Geld dafür. Das ist so eine typisch weibliche Haltung, die ich oft erlebt habe, wo ich sagen muss, meine lieben Geschlechtsgenossinnen, setzt euch da auf die Hinterbeine. Mir ist es selber passiert, dass ich durch einen Zufall sämtliche Verträge meiner Kollegen mal auf den Tisch bekommen habe und festgestellt habe, dass die Herren, die in vergleichbarer Position, mit vergleichbarer Verantwortung, mit vergleichbarer Erfahrung, alle durch die Bank 20% mehr verdienen. Als ich das dann zur Sprache gebracht habe, ist dann mir zwar nach langem, hartnäckigen Verhandeln das dann zwar zugestanden worden, aber auch mit dem schönen Nachsatz, naja, was wollen Sie denn, jetzt haben Sie ja Ihre Schmutzzulage. Also so, das sind alles, Entschuldigung, und das sind wirklich alles Erfahrungen, die man als Frau macht. Und wenn man das dann noch erzählt, dann wird einem das noch irgendwie als lustige Anekdote abgenommen. Und das, da muss ich einfach in den Köpfen noch sehr viel tun, dass wir zum einen, dass wir selber uns aus dem Gebüsch wagen und deutlicher auch in die Führungspositionen gehen, dass wir unser Geld und unsere Rechte auch einfordern. Und umgekehrt muss ich da noch was tun, dass das nicht kleine Anekdoten sind, sondern dass das wirklich ein gesellschaftlicher Auftrag ist.
Ja, man ist doch einigermaßen fassungslos über das, was Sie beschreiben. Aber jetzt haben Sie ja praktisch die Gagenlisten vor sich. Das muss man übrigens auch mal dazu sagen, dass wir nicht von Theater zu Theater eine Transparenz haben. Also obwohl ich Präsident des Bühnenvereins bin, kann ich nicht zu irgendeinem Intendanten gehen und sagen, zeig mir mal deine Gagenliste, wie ist denn das bei dir? Dann sagt er, nee, da gibt's ein Gagengeheimnis. Aber Sie gucken da jetzt drauf. Haben Sie denn jetzt den Eindruck, dass in Ihrem Haus, Sie haben einen Intendanten, einen Verwaltungsdirektor, dass da so eine Gagengerechtigkeit herrscht oder dass Sie die hergestellt haben oder dass die schon vorher herrschte? Oder wie geht man da auch so anekdotisch damit um oder sagt, ja, da haben wir ein Problem, aber uns fehlt's Geld oder wie auch immer?
Also so deutlich, wie sich Peter Spuhler am Anfang der Spielzeit, als er uns vorgestellt hat, geäußert hat, zu einem klaren Bekenntnis zu einer Frauenquote oder zur Frauenförderung, gehe ich davon aus, dass er da auch in diesen Dingen sehr gerecht umgeht. Und ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich denke, wir sind, also wir fangen an, groß zu werden, sage ich jetzt mal, und unsere Sachen einzufordern.
Das in jedem Fall. Und ich muss sagen, was wir ja natürlich jetzt versuchen, wenn wir die Künstlerinnen und Künstler engagieren für die jeweiligen Regie-Teams, dass wir da auf jeden Fall gleiche Gagenniveaus haben. Also es gibt Unterschiede zwischen Berufserfahrung. Natürlich verdient eine junge Regisseurin, die Anfängerin ist, etwas weniger als eine erfahrene Kollegin. Ich finde, das ist wichtig, dass man da Abstufungen macht. Aber innerhalb des Ensembles versuche ich in jedem Falle, dass Frauen und Männer gleiches Geld für gleiche Arbeit bekommen. Also dass es da keine Unterschiede gibt.
Ja, aber das ist auch was. Also irgendwie, wie gesagt, diese Untersuchung, die legt es auf den Tisch. Und da ist in den darstellenden Künsten ist dann ein Gender Pay Gap von 33% und da fällt man vom Stuhl.
Ja.
Ich habe noch nie anders verhandelt. Mhm. Also natürlich gibt es Marktunterschiede, es gibt Marktwerte, es gibt Erfahrungswerte. Es gibt Leute, die sich reingearbeitet haben und im Grunde dann so über verschiedene Stufen dann wichtiger werden. Das ist ja, sonst bräuchte man ja gar nicht verhandeln, sonst könnte man ja einen Tarif haben.
Genau.
Ne? Aber zu sagen, ja, Sie sind ja eine Regisseurin. Also ich hatte schon in Konstanz vor 25 Jahren Regisseurin, Frau Diamantstein oder so, oder Petra Dannenhöfer. Das war nie ein Thema, weil mich würde es mal interessieren, wie man sowas objektiviert. Zu sagen, also das kann man ja nur als Witz eigentlich rüberbringen oder als Zynismus, wenn man sagt, Sie als Frau kriegen weniger. Einen Erfahrungswert zum Beispiel, den kann man ja kommunizieren, dass man sagt, naja, Sie machen jetzt Ihre erste Arbeit und der macht schon seine zehnte. Ja. Oder das ist eine Großregisseurin. Karin Henkel, die ist beim Theatertreffen und so weiter, die gibt uns wahnsinnige Impulse, die kriegt natürlich mehr als jetzt jemand, der die vierte oder fünfte Inszenierung macht.
Das ist logisch.
Aber zu sagen, Sie sind eine Frau, da würde mich mal echt interessieren, was für ein argumentativer Hintergrund da um die Ecke kommt, außer dem blanken Zynismus.
Na, meistens wird es ja erst gar nicht ausgesprochen, sondern es wird einfach auf einer ganz anderen Basis verhandelt. Das kennen wir aus der Wirtschaft und aus anderen Bereichen auch. Und da würde mich nochmal interessieren, vieles, was wir angesprochen haben, gerade so die Sachen, wie werde ich als Frau gesehen, wie durchsetzungsfähig bin ich, was wird gefordert, damit sie mehr in Leitungsfunktionen kommen, das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen. Ich denke, da ist vieles vergleichbar in der Wissenschaft, in der Wirtschaft. Was ist denn am Theater nochmal ganz spezifisch und strukturell ein Problem, weswegen Frauen weniger repräsentiert sind, weswegen Frauen weniger in wichtige Rollen kommen? Was meinen Sie?
Also ich glaube tatsächlich, dass ein wirklich großer Punkt ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Und das liegt an den Arbeitszeiten?
Das liegt an den Arbeitszeiten. Keine, wie im Krankenhaus beispielsweise. Jedes Krankenhaus hat eine Kita, die auch abends Betreuung anbietet. Wenn man Abendproben hat oder Endproben besucht oder egal wie auch immer tätig sein muss am Abend als Schauspielerin, als Regisseurin, dann ist es wahnsinnig schwierig mit der Kinderbetreuung. Mhm. Und das ist sicherlich ein Grund, auch das Umherreisen. Wenn man freiberuflich als Regisseurin arbeitet, dann reist man in verschiedene Orte und teilweise, ich bin ja auch in verschiedenen Ländern unterwegs, dann muss man immer schauen, wie man Babysitterin, Babysitter organisiert. Das Kind kann man ja nicht einfach auf dem Dachboden hängen. Also es kommt dann mit, also das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Logistisch muss man da einfach sagen, es ist nicht so einfach. Und das ist sicherlich ein Grund, warum viele Kolleginnen ab einem gewissen Alter sagen, naja, wir entscheiden uns jetzt doch für die Familie. Ich lade jetzt auch wieder Künstlerinnen ein für die nächste Spielzeit, gerade mit kleinen Kindern und unterstütze das in jeder Hinsicht, dass die einfach weiter arbeiten können. Aber Karin, viele machen dann nur zwei Inszenierungen pro Jahr, manche sogar nur eine. Und das ist eben nicht so einfach, ja?
Karin Bayer zum Beispiel hat ja damals, als sie im Kölner Schauspielhaus war, Intendantin, auch eingeführt, dass es zum Beispiel nur eine Probe pro Tag gibt. Dass es eben nicht mehr die Unterscheidung gibt zwischen Vormittags- und Abendprobe, sondern eine Probe, die dann länger geht, damit man zumindest nicht immer diese Open-End-Proben am Abend hat.
Das kann man an so einem reinen Schauspielhaus, aber da kann Frau Deppermann auch gerne noch mal was zu sagen, kann man das als Intendantin sehr leicht oder viel leichter umsetzen. Wenn man aber ein Mehrspartenhaus hat, was an dispositionellen Dingen hängt und da einfach auch ein Abendspielplan dran hängt und die Gesamtorganisation, Natürlich kann ich einfach nur eine Probe am Tag machen. Das ist jedem Künstler, jeder Künstlerin an unserem Haus freigestellt, wenn sie mit der gegebenen Probenzeit von maximal 8 Wochen eine adäquate Inszenierung auf die Bühne bringt, ist es okay. Mhm. Aber irgendwann muss man Abendproben machen. Also da führt kein
Weg
dran.
Und das, denke ich, ist auch nochmal am Theater etwas Besonderes. Das sagte Karin Bayer ja auch oft. Theater frisst einen mit Haut und Haaren. Und ich denke, das ist etwas, was am Theater, ja, muss das so sein? Das ist vielleicht auch die Frage.
Ja, Theater findet am Wochenende und abends statt. Das ist schon mal der erste Punkt, der es natürlich mit einem Familienleben, mit einem geregelten Familienleben, mit Schulbeginn morgens 7.50 Uhr schon mal anfängt, schwierig zu machen. Hinzu kommt, dass wir hier im Westen, ich kann das nur sagen aus dem Vergleich, aus dem ich 12 Jahre lang im Osten gearbeitet habe, dort ist es völlig selbstverständlich, dass du morgens zwischen 7 und 8 dein Kind in der Krippe oder in der Kita oder im Kindergarten abgeben kannst. Und der Kindergarten ist nicht um 14.30 Uhr zu Ende, sondern der Kindergarten geht bis abends 18 Uhr. Und dann kannst du auch ein Arbeitsleben damit vereinbaren. Und die Diskussion über Rabenmütter gibt es nur im Westen.
Das sehe ich übrigens genauso. Da ist eine ganz andere Gewachsenheit und Selbstverständlichkeit, dass Frauen arbeiten. Weil das sehr lange geübt und gesellschaftliche Selbstverständlichkeit war. Und weil dann die Instrumente, die der Staat dafür schaffen muss, Kita, Krippe, Schule, Hort und so weiter, weil die zur Verfügung gestellt werden. Und da hat der Westen einen wahnsinnigen Nachholbedarf und humpelt unglaublich hinterher. Das ist das eine. Das andere ist ein kompliziertes Thema. Das Theater stilisiert oder überhaupt die Künste stilisieren sich ja schon sehr stark selber als so ein Haut und Haare. Also es meint den ganzen Menschen. Die Überforderung ist was Notwendiges und was Lebensnotwendiges und kann die Kunst nicht gut sein. Und irgendwie stimmt das ja auch. Also es ist einfach kein 9-to-5-Job. Also man kann irgendwie im Theater, es hat eine Art Überschuss. Wir müssen aber aufpassen als Verantwortliche, dass nicht für jede Überforderung, die es gibt, eine Art Kunstnotwendigkeit hinterhergeschoben wird. Also dass immer, wenn jemand überfordert wird, sagt man, ja, das ist ja selbstverständlich, so ist es halt bei uns. Also das heißt, wir müssen auf eine Balance achten. Natürlich ist es so, dass in Endproben oder in besonders heftigen Produktionen die Überforderung zur Kunst dazugehört. Aber sie sollte keine permanente Selbstverständlichkeit werden. Und die ganze Tendenz, Sie haben es ja, wir beschreiben es ja jetzt die ganze Zeit schon, ist schon eine stärkere Balance zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Familie und Arbeit und sich darum stärker zu kümmern. Das ist aber in die Häuser reinzukriegen gar nicht so einfach. Aber es ist halt eine Aufgabe, der man sich stellen muss und der die Häuser sich zunehmend stellen. Also bei uns haben sehr viele Schauspielerinnen, Schauspieler, Dramaturginnen, Dramaturgen haben Kinder und wir kriegen es auch hin. Aber zwischendrin knirscht es natürlich trotzdem. Aber die Theater oder überhaupt kunstproduzierende Orte haben natürlich eine Selbstwahrnehmung, die von einer Versicherungsgesellschaft oder von einer Bank sich unterscheidet, wobei man ja nicht wissen möchte, wie Banker arbeiten, aber wir verdienen im Zweifel dann auch wieder anders. Also
kleiner Trost.
Die Beseeltheit unserer Arbeit und dass das nicht abschaltbar ist, so um 15 Uhr, das finde ich eigentlich auch was Schönes. Also es hat mich dran gehalten und ich habe nach wie vor so den Eindruck, dass mich das Theater schon sehr, sehr, sehr ausfüllt als Ganzes und deswegen natürlich auch die Tendenz hat, Grenzen zu überschreiten, auch was die eigene Beanspruchung angeht.
Aber was kann man strukturell verändern, um die Leute nicht ausbrennen zu lassen oder, wie Frau Deppermann erzählt hat, vor die Wahl zu stellen, Kind oder Karriere? Was kann der Deutsche Bühnenverein zum Beispiel tun, um Strukturen und Bedingungen zu verbessern?
Ja, das passiert ja schon. Also das wäre jetzt grotesk zu sagen, da ist nichts passiert. Die ganze Bewegung, viele Theater proben am Samstag nicht mehr. Das ist eine richtige Bewegung, die seit der Austausch mit den Ensembles.
Frau Deppermann guckt kritisch.
Ja, also wir zum Beispiel nicht, können Sie in Karlsruhe ja noch, aber wir auch erst seit kurzem nicht mehr, muss man auch sagen. Also man kann jetzt nicht so sagen, das haben wir ja schon längst kapiert. Also diese Balance ist was, was in den Häusern, übrigens im Bühnenverein ja auch, wir haben schon 14, war unser Thema, wie wollen wir arbeiten?
Es gab also ja auch erst eine Frau im Vorstand.
Ist nicht, ja, aber da gibt es ja übrigens einen Beschluss, dass die ganzen Gremien im Bühnenverein, das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, ne, wie sind Gremien besetzt? Dass die Gremien in den nächsten zwei Wahlperioden 50-50 besetzt werden sollen. Das ist ein Riesenschritt, den wir vor einem Jahr den Beschluss gefasst haben. Mhm. Und im Vorstand der Intendantengruppe zum Beispiel gibt es schon eine Mehrzahl an Frauen. Also das kann sich auch sehr schnell ändern. Da gab es allerdings auch vorher schon Intendantinnen, aber eben nicht so viele. Das muss man beschließen, das muss man aber auch kommunizieren. Sie haben es ja mitgekriegt, auch die ganze Verhaltenskodex-Diskussion, das macht ja keine einzige Sparte, kein einziger Bereich. Da können Sie mal auch in die anderen Strukturen reingucken, übrigens Rundfunk auch nicht. Macht das so wie der Bühnenverein. Das ist ein richtiges zweiseitiges Papier. Also ich will damit sagen, es ist viel unterwegs und es ist auch schon umgesetzt. Und was die Proben angeht, ist das von Haus zu Haus sehr unterschiedlich. Die reinen Schauspielhäuser haben es dann teilweise schwerer, weil sie die Lücken weniger organisieren können. Aber die Frage mit den eine Probe oder zwei Proben oder wie man das mit seinem Ensemble bespricht, wie man solche Rücksichtnahmen organisiert, wie man das mit dem Ensemble austauscht, die Samstage, die freien oder die Montage, die freien, das sind alles Dinge, die also nicht jetzt erst aufs Tapet kommen, sondern die schon heftig diskutiert werden. Und wie gesagt, gibt keinen Stichtag, aber so 13, 14, wo auch die Dramaturgische Gesellschaft das heftig diskutiert hat, Ensemble-Netzwerk ist da auch wichtig als Interessenwahrnehmer und eben die Intendantengruppe auch seit Jahren. Und das kann man richtig ablesen an den, ja, am Handeln der einzelnen Häuser.
Ich kann nur sagen, wir haben eben mit Start jetzt dieser Schauspieldirektion eben einen freien Montagvormittag eingeführt. Da, außer wenn es eben in den Endproben eine Bühnenprobe ist, dann kann montagvormittags probiert werden. Das hat das Ensemble natürlich sehr positiv angenommen. Und wie gesagt, das mit den Proben, wie Herr Kuhn schon sagt, das finde ich auch wirklich zwischen Regieteam und Ensemble für die jeweilige Produktion zu besprechen, was da die Anforderungen betrifft. Mhm. Also dass das im Dialog passiert, finde ich zum Beispiel sehr wichtig. Ja.
Was ist Ihnen in Ihrem Bereich wichtig? Was wären so die Ziele auch, die Sie sich vielleicht in diesem Bereich vorgenommen haben, Frau Dippermann?
Nee, ich vertrete ja zwei Bereiche. Also in der Oper, da ist es wirklich für Frauen, also wenn ich an viele Sängerinnen denke, wenn sie Kinder haben und sie sind erfolgreich und international tätig, reisen sie immer entweder mit Oma im Gepäck oder der Mann gibt den Beruf auf, aber da ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie umso schwieriger. Bei Frauen kommt natürlich noch bei den Sängerinnen hinzu, dass eine Schwangerschaft die Stimme verändert. Der hormonelle Haushalt ist einmal auf den Kopf gestellt und wieder zurück. Danach ist die Stimme nicht mehr so, wie sie vorher war. Das ist natürlich auch ein Problem. Überhaupt die Karrieren von Sängerinnen sind kürzer als die von Männern. Hat auch viel mit Biologischem zu tun, hat aber auch damit zu tun, dass wir immer mehr junge Frauen auf der Bühne sehen wollen. Also wenn ich diesen Trend sehe zu den jungen Modelfiguren auf der Bühne, ist zwar einerseits gut und ästhetisch und es gibt auch dadurch auch den Regisseuren andere Möglichkeiten, auch schauspielerisch mit ihnen zu arbeiten, als wenn man die althergebrachten, voluminösen Damen dort hat. Aber die Karrieren werden auch kürzer. Das muss man dem leider auch mit konstatieren. Für meinen zweiten Bereich, für den ich spreche als Betriebsdirektorin, wir haben ja mit der Frauenquote nicht ganz das große Problem. Es gibt relativ viele Betriebsdirektorinnen. Wir sind, wenn ich das Disponententreffen einmal im Jahr sehe, wo sich sämtliche deutschen Disponenten am 1. Mai treffen, sind wir mehr als halbe halbe. Da gibt es mehr Frauen als Männer. Liegt aber auch mit Sicherheit daran, weil als Betriebsdirektorin ist ihre Hauptaufgabe ein ständiger Interessensausgleich. Der Interessensausgleich zwischen Kunst und Technik, zwischen Zuschauerbedürfnissen, zwischen ökonomischen Bedürfnissen, organisatorischen, arbeitsrechtlichen und so weiter. Das heißt, Sie können niemals einen Blumentopf gewinnen auf dieser Position, sondern Sie sind immer damit beschäftigt, Interessen auszugleichen. Sie sind immer damit beschäftigt, zu vermitteln, zu verhandeln zwischen den einzelnen Bereichen. Das ist vielleicht das, was uns Frauen ganz gut in die Wiege gelegt worden ist, aber was eben auch den Erfolg von vielen Frauen auf dieser Position auch ausmacht.
Wie wichtig ist das denn, wenn in einem Bereich zum Beispiel jetzt schon einfach so viele Frauen arbeiten? Haben Sie das Gefühl, dass dieses Mentorinnenmodell funktioniert und diese Vorbilder sehr wichtig sind, damit sich das weiterträgt?
Es funktioniert gut bis auf die zweite Hierarchieebene, aber eben der Vorstoß dann irgendwie in die Intendanz, also wirklich dann an die Fleischtöpfe, da ist schon die gläserne Decke zu spüren.
Wie ist das bei Ihnen, Frau Merkmann? Gab es Frauenfiguren, gab es Frauen, die Ihnen Mut gemacht haben zu sagen, ja, erstens, ich mache diesen Leitungsposten und zweitens, ja, ich kann das auch mit Kind?
Also ich muss sagen, meine Mutter hat mich da sehr unterstützt, weil meine Mutter eigentlich seit Anbeginn immer gesagt hat, du brauchst einen festen Job, such dir doch mal einen festen Job. Und habe ich gesagt, Mama, als Regisseurin findet man keinen festen Job. Ja, aber du hast doch jetzt ein Kind, du musst doch jetzt mal einen festen Job haben. Also das habe ich gebetsmühlenartig ständig gehört. Und das war die Frau, die mich eigentlich da am meisten unterstützt hat.
Und sonst gibt's kaum jemanden, den Sie nennen können, wo Sie gesagt haben, ja, da sehe ich, es kann funktionieren.
Na, es gibt natürlich Vorbildfiguren, ja. Also natürlich Frau Bayer, wie sie das in Köln und in Hamburg gemacht hat, finde ich natürlich super. Aber wie gesagt, ich habe viele Frauen in Schweden getroffen. Dort sind mehr Frauen in Leitungspositionen, also auch Intendantinnen. Die haben natürlich gesagt, Mensch, Anna, ganz toll und super, aber das Modell in Schweden ist sehr, sehr anders als im Vergleich zu Deutschland. Also es gibt einen Ensuite-Spielbetrieb, es gibt nicht diese wechselnden Spielpläne wie bei uns und es ist auch alles weniger stressfrei. Es gibt da den Bechdel-Test, also bestimmte Dinge, wie Sie zum Beispiel sagten, Autorinnenschaft und Rollen, was spielen Sie für Rollen? Also da gibt es Kriterien, nach denen bestimmte Dinge sowieso gleich aussortiert werden. Aber die haben natürlich auch mich unterstützt, aber nicht in dem Sinne, ja.
Kommen wir zur Schlussrunde. Herr Kuhn, ist die Quote eine Lösung?
Ja, glaube ich schon. Also wir müssen ja feststellen, dass in den letzten 30 Jahren, ich spreche jetzt mal für die Intendantenebene, übrigens in Klammern gesagt, in Konstanz wird ja demnächst eine Intendantin tätig sein, die vorher Betriebsdirektorin in Hamburg am Thalia-Theater war, Frau Becker. Also da ist das jetzt gelungen und man kann ja eigentlich, weil Sie vorher sagten, Frauen ermuntern Frauen. Es wäre ja auch schön, wenn Männer Frauen ermuntern oder unterstützen oder dieses Mentoring-Programm, was ja auch im Ministerium hier, im Kulturministerium initiiert wurde. Also das ist, glaube ich, wichtig. Aber zurück zur Quote. In den letzten 30 Jahren hat sich das entwickelt, aber zu langsam entwickelt. Und ich finde aber, man sollte erreichbare Quoten in den Blick nehmen. Also es müsste was Erreichbares sein, aber es muss deutlich über dem liegen, was wir im Moment haben. Und wenn es die Quote nicht gibt, wird endlos weitergeredet und zu wenig gehandelt.
Frau Deppmann, was ist Ihnen ganz wichtig? Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft, damit Frauen am Theater gleichberechtigt sind?
Ich denke, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das ist aber ein gesamtgesellschaftliches Problem, ist eines der zentralen Dinge, um es Frauen zu ermöglichen oder dass sie wirklich beides im Leben haben dürfen. Ich darf sagen, das Theater ist der wunderbarste Ort, um zu arbeiten. Ich will es keinen Tag missen, auch wenn es einen oftmals mit Haut und Haaren auffrisst. Und solange es keine Quote gibt, sind solche Intendanten wie Peter Spuhler, der wirklich ganz klar sagt, wir müssen Frauen fördern und ich stelle mich hier an die Spitze dieser Bewegung und habe eine Riege von tollen Frauen. Das ist ein Vorbild für unsere deutsche Theaterlandschaft und hat mir einfach ein tolles Team ermöglicht oder zusammengestellt, mit dem es einen Riesenspaß macht, zusammenzuarbeiten. Danke dafür.
Frau Merkmann.
Also ich bin auch sehr froh und sehr glücklich darüber, dass Peter Spuhler uns diese Möglichkeit gegeben hat. Und ich hoffe weiterhin auf große künstlerische Leistungen auch von unseren Regisseurinnen, die wir einstellen. Mut und Offenheit und sich zu trauen, mit Kind und Kegel und allem Kunst zu machen und zu arbeiten und eben auch den Mut zu haben, was Frau Deppmann eben auch meinte, die gläserne Decke zu durchstoßen und in die Intendantinnen Posten zu kommen. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, langfristig.
Und würden Sie sagen, Frau Merkmann, die Zukunft des Theaters ist weiblich?
In jedem Falle würde ich mir da mal recht geben und uns.
Soweit das SWR2-Forum. Weibliche Übernahme, machen Frauen das bessere Theater? Es diskutierten Anna Bergmann, Schauspieldirektorin am Badischen Staatstheater Karlsruhe, Uta Christine Deppermann, künstlerische Betriebsdirektorin und stellvertretende Operndirektorin am Badischen Staatstheater Karlsruhe und Ulrich Kuhn, Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Intendant des Deutschen Theaters Berlin. Vielen Dank in die Runde und vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Marie-Dominique Wetzel.